Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Jetzt müsst ihr einen Moment Geduld mit mir haben. Weil auch ich was aufbauen muss. Wenn ihr nichts seht, ist gut. Das hat dann einfach was damit zu tun, dass mein Bildschirmhintergrund schwarz ist. So. Nein. Ja. Okay. Ja, soweit, jawohl, super gut. Jesus, ich möchte dir danken von Herzen, dass wir hier zusammen sind. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt kommst. Komm, Geist Gottes, wirke du unter uns. Komm, Geist Gottes, wirke du unter uns. Berühre unser Herzen, Herr. Amen. Ich habe was auf dem Herzen und eigentlich müsste ich jetzt sagen, die Unvollendete, aber ich schreibe ja keine Oper, ne? Denn dieses Thema ist was, was mich schon lange bewegt und wo ich noch lange nicht da bin, wo ich gerne hin möchte. Und wo ich noch lange nicht da bin, wo Gott mit mir hin möchte. Aber ich möchte euch ein Stück weit mitnehmen und ich hoffe, dass mir das gelingt heute Morgen. Ich habe gerade da gesessen und habe gedacht, Jesus, ich fühle mich so schlecht vorbereitet, obwohl ich schon so lange drüber nachdenke. Es kann also nur gut werden, oder? Amen. Es geht um ein ganz wichtiges Thema, die Heiligkeit Gottes. Weil ich glaube und weil ich weiß, dass es in uns drin etwas bewegen kann. Wenn wir Gott in seiner Heiligkeit sehen, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit sehen und erkennen. Und es hat was mit uns zu tun. Es hat heute was uns zu sagen. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Wenn ich über Gott nachdenke, fallen mir immer so ein paar Sachen ein. So Dinge, die man in der Bibel lesen kann, ne? Ich denke an Gott, den Vater, den Teil der Dreieinigkeit, der schon war, noch bevor die Erde war. Der war und an uns gedacht hat und uns gesehen hat in einer Dimension, die wir uns nicht vorstellen können, weil für ihn gibt es keine Zeit. Ich denke an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich denke an den, der so genial viel in seinem Kopf drin haben muss. Habt ihr schon mal festgestellt, dass jeder von uns einzigartig ist? Schon, ne? Zwillinge gibt es relativ selten. Und wenn, dann sind die auch einzigartig. Jeder von ihnen. Also Gott muss schon viel in seinem Kopf drin haben. Ich denke an den Gott, den im Alten Testament niemand anschauen konnte. Oder vielleicht doch. Aber es war was Besonderes. Und es gab nur ganz, ganz wenige, denen es erlaubt war, Gott anzuschauen. Ich erkläre es euch nachher. Ich denke an das erste Gebot. Da steht was von diesem Gott drin. Und im Jesaja steht drin, dass Gott einzigartig ist. Und er fordert uns auf, hey, guck doch mal, ob du jemanden findest, der mir gleich ist. Hey, probier's erst gar nicht. Und ich denke an den Gott, den wir ganz am Ende dieses tollen, dicken Buches sehen und von der auf dem Thron sitzt und die, die kommen in den Thronsaal hineinkommen, die können nicht anders wie auf den Boden fallen und sagen, heilig, heilig, heilig bist du. Aber lass uns mal vorne anfangen. Bei diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. So lesen wir das, so fängt die Bibel an. Er hat Himmel und Erde geschaffen. In seiner Schönheit. Und dieses Foto ist ja nur ein Foto. Ne? Jeden Tag sieht die Erde anders aus. Und jeden Tag, eigentlich beneide ich die Jungs, die da so oben drumherum kreisen, ne? So. Und jeden Tag diese Schönheit der Erde erkennen. Und Gott hat sie einzigartig geschaffen. Aber er hat ja nicht nur die Erde geschaffen. Er hat ja auch das geschaffen, was so außenrum ist, um die Erde. Und es ist ja nicht wenig, ne? Also wenn wir Wissenschaftlern glauben, die belegen ja das, was Gott schon sagt, die Sterne sollen so viel sein, ja, mehr wie Sand am Meer. Probier das mal, Sand zu zählen. Er hat das geschaffen. Keiner weiß, wie viele Millionen von Sterne das sind. Die versuchen das nicht zu zählen, das kannst knicken. Das ist eine Galaxie, die relativ weit weg ist. Wie weit genau, erzähle ich euch gleich, neugierig machen. Aber interessanterweise, die Astronomen sagen, haben ihr einen Titel gegeben, Darling of Astronomy. Das ist mein Darling, ja? Denen gefällt das, diese Schönheit dieses Sternenhaufens. Ja, du und ich, wir können den wahrscheinlich relativ wenig sehen. Es sei denn, wir würden uns viele, viele große, teure Teleskope in den Garten stellen, dann hätten wir keinen Garten mehr. Also ich zumindest nicht. Aber wenn die Astronomen sich das Ding angucken, dann sagen sie, boah, genial. Hat einen wissenschaftlichen Namen, vergessen, ich habe ihn auch vergessen, ich will ihn gar nicht wissen. Nennt sich Whirlpool Gallery. Gut, ne? Whirlpool Gallery hat ein Zentrum. Sieht man, ne? Einen hellen Punkt in der Mitte. Wisst ihr, dass der genial ist, dieser Mittelpunkt? Vergrößert man ihn und noch mehr vergrößern und noch mehr vergrößern und noch mehr vergrößern, dann kommt genau das dabei raus. Ein heller Punkt mit einem Kreuz in der Mitte. Was hat der Reinhard vorhin gesagt? Wie lange ist das mit der Erschaffung der Erde her? Keiner weiß es. 23,16 Millionen Jahre dauert das, bis der Lichtstrahl dieser Gallery zu uns kommt. Das sagen die Wissenschaftler. Schon damals hat Gott einen Plan für die Erde gehabt. Schon damals wusste er, was passiert. Und er hat seinen Plan geoffenbart. Und wer es nicht glaubt, soll man die Wissenschaftler fragen, was sie da feststellen, was sie da finden, wenn sie ganz viel vergrößern. Einen Sternenhaufen, der strahlt wie ein Kreuz. Sollte was dran sein an diesem Gott? Gibt da noch so ein paar Punkte, die davon sprechen, dass es was Herrliches ist? Wir gucken uns mal Adam und Eva an. Ja, die waren ja wirklich privilegiert, ne? Nicht nur, dass sie jetzt nicht wirklich viel zu tun hatten, nicht so viel arbeiten mussten. Denn das mit dem Arbeiten kam erst, als sie aus dem Paradies weg waren. Sondern die hatten auch noch eine ganz tolle Gelegenheit. Die haben Gott jeden Tag gesehen. Kann man nachlesen, steht im Alten Testament, im Buch Mose, im ersten Buch Mose, steht drin, wenn es abends kühl wurde, kam Gott und sie hatten Gemeinschaft miteinander. War nicht schlecht, ne? Bis zu einem Tag. Und an diesem einen komischen Tag kam da jemand, der sagte zu ihnen, sollte Gott gesagt haben? Und sie haben geglaubt. Und dann war es vorbei. Sie wurden verbannt aus dem Paradies und sie durften arbeiten. Wir dürfen auch arbeiten. Oh. Aber sie haben Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit gesehen, jeden Tag und hatten jeden Tag Gemeinschaft mit ihm. Und sie hatten jeden Tag die Gelegenheit, Gott zu erkennen. Springen wir mal ein wenig in der Zeitgeschichte. Gehen wir an einen wunderschönen Berg. Den kann man heute noch hochklettern. In früheren Zeiten war es nicht so ganz möglich, da hochzuklettern. Das ist der Berg Horeb in der Wüste Sinai. Das ist der Berg, an dem das Volk Israel sich gelagert hat. Vorher sind sie ausgezogen aus Ägypten, sind mal so durchs Meer spaziert, trockenen Fußes. Wer war eigentlich schon mal an der Nordsee? Wer kennt die Nordsee? Also ich liebe die Nordsee. Es gibt so eines, das ist so ein bisschen scary, das muss ich nicht unbedingt haben, ne? So, wenn man an bestimmten Teilen der Nordsee ist dann nicht wirklich trocken. Das Wasser ist weg und trotzdem ist es nicht wirklich trocken. Nennt man Watt, wenn man rauskommt, hat man dreckige Füße. Mindestens dreckige Füße. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das so war aus Ägypten raus. Pferdekarren oder Kuhkarren und Esel und Ziegen und Schafe und Tausende von Menschen. Und die laufen durch das Rote Meer durch und es steht drin, trockenen Fußes. Zumindest war da kein Watt. Oder es gab einen genialen Gott, der was Besonderes vorhat. So ein Gott, der es tatsächlich geschafft hat, in dem gleichen trockenen Gebiet, kurze Zeit später, Tausende von Soldaten zu ersäufen. Ne? Ist schon komisch. Und dann kommen sie an diesen Berg Horeb. Sie mussten also eine Weile laufen. Das ist nicht so, dass man das in 5 Minuten oder in einer Stunde Spaziergang erreicht, sondern sind die ein paar Tage gelaufen. Und danach, nur um da mal weiterzugehen, danach sind sie noch 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Und interessanterweise sind dann immer die Schuhe kaputt gegangen. Das muss schon eine interessante Zeit gewesen sein. Aber bleiben wir mal am Berg Horeb. Dort wird Mose gebeten oder befohlen, geh doch mal auf den Berg. Geh alleine, nimm niemanden mit. Und dort bekommt er von Gott zwei Steintafeln. Zwei Tafeln mit den 10 Geboten. Das erste Gebot ist, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Und als er so mit Gott da zusammen war, hat er Gott gefragt, oder Gott hat ihn gefragt, was möchtest du, dass ich dir tun kann? Was ist so ein Herzenswunsch von dir? Tolle Frage von Gott, oder? Und Mose war ziemlich mutig, oder? Er hat gesagt, Gott, ich möchte deine Heiligkeit sehen, deine Herrlichkeit sehen. Und wisst ihr, was passiert ist? Gott hat gesagt, die kannst du nicht sehen. Geht nicht, du würdest daran sterben. Es ist nicht möglich, meine Herrlichkeit zu sehen. Aber du kannst mich von hinten sehen. Du kannst die Rückseite von mir sehen. Und nachdem Gott Mose diese Steintafeln gegeben hat, und er muss dann relativ, also ich habe so das Empfinden, er war dann eine relativ lange Zeit noch auf dem Berg, hat Gott zu ihm geredet. Und Gott hat ihm gesagt, hey, bau mal ein Zelt. Erzähl mal im Zeltbau, wie man ein Zelt baut. Die haben nämlich alle Zelte gebaut. Bau mal ein ganz besonderes Zelt. Das nennt man später Heiligtum. Und bevor dieses Heiligtum gebaut werden konnte, weil das war eine Sache, also ich möchte euch da mal wirklich ermutigen, mal darüber nachzulesen, das ist irre. Es ist echt irre, wie genau Gott dem Mose das erzählt hat, was er machen soll. So groß müssen die Säulen sein, so lang, und mit diesem Stoff sollst du das weben. Und wenn man dann nachforscht über den Stoff, dann stellt man fest, das ist der einzigste Stoff, als Stoff, der nicht verwittert. Und ich zeige nachher noch ein Bild von dem Heiligtum. Die haben da eine Decke drüber gemacht, über dieses Zelt. Da geht kein Wasser durch. Ja, heute ist es einfach, ne? So ganz dünnes Material, ein bisschen Plastik drumherum, und dann geht da kein Wasser durch. Das hatten die alles damals nicht. Aber Gott hatte einen Plan, und den hat er ihm erzählt. Bevor es aber soweit war, hatte Mose ein Riesenverlangen, Gott zu begegnen. Es war ihm wertvoll und wichtig, und er wollte Gemeinschaft haben mit Gott. Er wollte ihm begegnen. Und dann hat er außerhalb des Dorfes, der Zeltstadt, hat er ein Zelt aufgebaut, und er nannte das Zelt der Begegnung. Ich, Gott, will dir in diesem Zelt begegnen. Und interessant, was man dann da liest, da steht dann drin, die haben sich wie Freunde von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Auf dem Berg durfte er ihn nicht sehen. Hier durfte ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber das war so beeindruckend und so großartig, wenn er da rausging aus diesem Zelt, genau gleich wie wenn er vom Berg runterkam, Er hat so derart gestrahlt, dass das Volk Angst hatte vor ihm, vor Mose. Die haben zu ihm gesagt, ey, bedeck deinen Kopf, wir können das nicht mehr ansehen. Also das war schon, es muss schon was Besonderes gewesen sein, oder? In Gottes Gegenwart zu kommen, mit Gott zu reden. Und in 2. Mose 33 steht diese Story drin. Und da steht auch drin, wie das Volk, die außenrum waren, gesehen haben, dass Gott da ist. Da steht nämlich drin, und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann war Gott da. Und dann haben die was gemacht. Und ich dachte, boah, Gott, da wo du da bist, da passiert was. Denn als das Volk die Wolkensäule gesehen hat, standen sie alle auf und verneigten sich vor ihrem eigenen Zelt. Sie standen alle auf und gingen auf die Knie. Wir reden jetzt nicht über 100 Leute, 200, 300, sondern über Hunderttausende vermutlich. Sie standen alle auf, weil sie Ehrfurcht hatten vor diesem Gott. Weil sie tagtäglich erleben durften, in diesem Spaziergang durch die Wüste, nicht ganz Spaziergang, ne? Dass es tagsüber eine Wolkensäule da war und nachts eine Feuersäule. Das Feuer war zum Wärmen da und zum Lichtspenden und die Wolkensäule war für den Schatten da. Also in der Wüste ist es nachts relativ kalt und tagsüber in der Sonne eben heiß. Und beides hat Gott, für beides hat Gott gesorgt. Und doch war es so ein heiliger Moment, wenn Gott in diesem Zelt war, in diesem Zelt der Begegnung, dass sie alle aufgestanden sind und haben sich vor ihm hingelegt, haben ihn angebetet, haben diese Heiligkeit erkannt. Und alle, das müsst ihr euch mal vorstellen, alle, die da waren, die haben das ja erlebt, dass sie durchs Meer durchgelaufen sind. Also die haben schon so viele Wunder erlebt. Und es war ihnen so wertvoll, Gott anzubeten. Es war ihnen so großartig. Ich habe euch versprochen, ich zeige euch ein Bild von dem Heiligtum. Es gibt Leute, die bauen das nach. Oh, man sieht das hier besser wie auf meinem Bildschirm. Also, das hier, seht ihr das? Seht ihr den roten Punkt? Das hier in der Mitte drin, in diesem, oder im hinteren Teil dieses abgegrenzten Bereiches. Das hier ist das aufgedeckte Allerheiligste. Da war noch ein riesengroßes Zelt drüber, ein riesengroßer Teppich drüber. Und dieses Allerheiligste war dazu da, dass Gott unter seinem Volk wohnte. Eines ist in diesem Bild falsch. Es waren viel mehr Zelte. Tausende von Zelten standen da außen rum. Und Viecher. Schafe und sonstige Herden von Tieren. Die waren sortiert und geordnet nach Stämmen. Und jeder hatte seinen Platz. Und dieses Heiligtum in der Wüste war genau so hergestellt, wie Gott es gesagt hat. Und in dem Zelt drin gab es anfänglich nur ein einziges Teil, nämlich die Bundeslade. Die Bundeslade war hergestellt aus Holz, also dieser Kasten unten, der Kasten hier, war hergestellt aus Akazienholz und war vergoldet. Vollständig innen und außen mit Gold überzogen. waren zwei goldene Ringe dran. Und diese Stäbe, die da durch waren, waren dazu da, dass man das Teil tragen konnte. Und da stand ausdrücklich drin, es ist nicht erlaubt, die Kiste anzufassen, sondern nur die Stäbe. Viel später gibt es dann eine Story, wo einer helfen wollte und die Kiste halten wollte, weil sie fast vom Karren runtergefallen ist. Der hat es mit seinem Leben bezahlt, weil er die Kiste angefasst hat. Auf der Kiste drauf ist eine Platte aus purem Gold. Massives Gold mit zwei Engeln oben drüber, deren Flügel sich bedecken, die zusammenkommen in der Mitte. Und man kann nachlesen in der Bibel, dass da drin steht, das ist der Gnadenthron. Da hat sich Gott offenbart. Und wem denn? Zu der Zeit, als das Volk durch die Wüste gelaufen ist, nur zwei Leuten. Nämlich Mose und später noch Aaron. Das waren alle, die da während der Wanderung durch die Wüste die Möglichkeit hatten, in diesen Raum reinzugehen. Das Allerheiligste. Erst viel, viel später kamen da noch mehr dazu in diese Bundeslade hinein. Da kamen nicht nur die Steintafeln, die zehn Gebote, sondern kam noch ein Stock, der zur Schlange wurde. Schöne Geschichte im Alten Testament. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber es war immer der Bereich, wo Gottes Gegenwart ist. Als dann das Volk sesshaft wurde, haben die einen Tempel gebaut. Man kann da ganz bestimmt relativ wenig sehen. Und hier geht es ein bisschen besser. Auch das ist besser wie bei mir auf dem Rechner. Mein Bildschirm ist zu klein, ich muss mir so einen großen holen. Das habe ich gefunden irgendwo im Internet. Das ist ein schöner Plan. Hier unten ist so die Längenangabe. Das sind 100 jüdische Ellen. Also das Ding war schon nicht klein, ne? Ein paar hundert Meter lang. Und in der Mitte war wieder dieser Tempelbau, dieser Tempel Gottes. In der Mitte der eigentliche Tempel mit dem Allerheiligsten. Da drin im Allerheiligsten war die Bundeslade. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass da nicht jeder Zutritt hatte. Wie ging das? Relativ einfach. Da vorne dran war ein Vorhang. Ein dicker, fetter Vorhang. Erich hat mal gesagt, der war mehrere Zentimeter dick. Ich habe es leider nirgends gefunden. Aber der war so schwer, dass den Vorhang keinen Windstoß bewegen konnte. Und hinter den Vorhang durfte nur einmal im Jahr jemand gehen. In die Gegenwart Gottes durfte nur einmal im Jahr jemand gehen. Das war der Hohepriester. Der Hohepriester war so ein Typ, der das ganze Jahr darauf geachtet hat, bloß keines der Gesetze Gottes zu übertreten. Der das ganze Jahr darauf geachtet hatte, bloß keine Sünde zu begehen. Denn es steht in der Bibel drin, wenn er eine Sünde beging, war er des Todes. Spätestens, wenn er da in das Allerheiligste ging. Lustige Geschichte, die Priester haben sich ja dann irgendwie zu helfen, also die mussten sich ja irgendwie helfen, wie kriegen sie den dann wieder da raus, wenn der da drin liegt und tot ist. Deswegen haben die Priester immer ein Seil um den Fuß gekriegt, mit Glöckchen dran. Und wenn es stille war, haben die anderen, die draußen waren, ihn rausgezogen. Weil sie davon ausgegangen sind, keine Glocke mehr, kein Leben mehr, den müssen wir da rausholen. Heiligkeit Gottes. Trotzdem hatte jeder der Juden aus dem Volk Israel, jeder, der irgendwie da dazugehörte, das Verlangen, mindestens einmal im Jahr möchte ich in den Tempel. Nicht ins Allerheiligste, aber ich möchte in den Tempel, ich möchte Gott anbeten an diesem heiligen Ort. Was die alles machen mussten, die mussten irgendwelche Viecher mitbringen, die dann geschlachtet wurden. Aber sie wollten Gott begegnen. Beim Tod Jesu, in dem Moment, zerriss dieser Vorhang. Und zwar so, dass er nicht mehr zusammengenäht werden konnte. Die Bibel steht drin von oben nach unten. Vermutlich nicht gerade durch, sondern irgendwie schräg. Und beim Tod Jesu gab es die Möglichkeit, oder seit dem Tod Jesu gibt es die Möglichkeit für dich und für mich, für jeden von uns, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Wir müssen nicht mehr in diesen Tempel hineingehen. Wir müssen nicht mehr Opfer bringen, weil Jesus das Opfer für uns ist. Weil Jesus alles getan hat. Weil Jesus uns so unendlich geliebt hat und immer noch liebt, dass er uns die Möglichkeit gibt, zu ihm zu kommen. Durch ihn, durch Jesus haben wir den Zugang zum Vater. Steht im Neuen Testament, niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und wir dürfen ihn kennenlernen. Wir dürfen ihn erleben, seine Gegenwart erleben. Wir dürfen Zeit mit ihm verbringen. Wir dürfen ihn bitten und er spricht mit uns. Wir dürfen seine Herrlichkeit sehen. Das, was Mose verwahrt war. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir dürfen es sehen. Warum? Weil er für uns gestorben ist. Weil Jesus das getan hat. Und warum hat er das getan? Weil er uns so unendlich liebt. Warum hat er das getan? Weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Weil es ihm wichtig ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Weil es ihm wichtig ist. Es gibt keine Trennung mehr. Es gibt keinen Vorhang mehr, wenn wir Jesus annehmen. Wenn ich über Gott nachdenke, dann sind mir so ein paar Worte eingefallen, die ich mit Gott verbinde. Gott ist für mich Anbetung. Ich will ihn anbeten. Ich will ihn anbeten. Ich will mit ihm die Zeit verbringen. Ich will in seiner Gegenwart sein. Ich will so einen Lobpreis Gottes sonntags morgens verbringen in seiner Anbetung. Lobpreis oder Worship, wie es ja neudeutsch heißt, hat nichts mit Liedersingen zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass wir Zeit mit unserem Gott verbringen wollen. Dass wir Zeit verbringen mit ihm, in seine Gegenwart kommen. Dort erkennen wir ihn, dort erleben wir ihn, dort erfahren wir, was er für uns hat. Dort dürfen wir Gemeinschaft mit ihm haben und dürfen voller Ehrfurcht erkennen, wie großartig er ist. Überlegt euch das doch mal. Dieser Gott, der die Erde erschaffen hat, der nichts Besseres zu tun hat, als diesem Klumpen Dreck anzublasen und plötzlich wurde ein Mensch draus. Dieser Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Für mich ist es deutlich mehr wie ich mache das aus Pflicht heraus. Ehrfurcht hat was damit zu tun, dass ich Gott erkenne und sage, wow, Gott. Das ist wie ein Bild anschauen, nur viel, viel schöner. Das ist wie ein großes Gebäude angucken und boah, erstaunen drüber, nur viel, viel größer. Wenn ich über Gott nachdenke, denke ich an Begegnung, weil ich mit ihm begegnen will, weil ich mit ihm Gemeinschaft haben will, weil es mein Herz immer mehr erfüllt, diese Begegnung mit ihm. Und ja, da ist ein Stück Achtung, ein großes Stück Achtung über all das, was er für uns tut. Und ja, da ist ein Stück Achtung auch über all die Wunder, die er tut, die wir erleben dürfen, wo wir Zeugnisse hören von Gottes Herrlichkeit und von Gottes Größe, von Gottes Wundern, die er tut. Er müsste die doch gar nicht tun, wenn er nicht Jesus gegeben hätte. Aber weil er Jesus gegeben hat, will er, dass es uns gut geht. Und wir dürfen ihn achten und anbeten. Und all das dürfen wir tun, weil er uns lieb hat. Heute Morgen habe ich ein Lied gehört, ist falsch gesagt, ich habe Gott angebetet in einem Lied, hört sich viel besser an für mich. Und irgendwann war ich so geflasht von der Liebe Gottes. Das hat natürlich was mit Liebe zu tun gehabt, das ist ja klar, ne, mit Gottes Liebe, weil ich habe einfach eine gute Zeit mit Gott gehabt. Aber ich war so geflasht, dass ich alles weggelegt habe und gesagt, Gott, es ist mir vollkommen wurscht. Wenn es mir vollkommen wurscht, dann ist es mir nicht egal, aber es ist mir trotzdem, in dem Moment war es mir egal, wie diese Predigt ausgeht. In dem Moment war mir das so egal, weil ich eines erleben durfte, die Gegenwart Gottes. Ich habe alles zur Seite gelegt, alles weg, Rechner zugeklappt, Feierabend. Ich habe gesagt, Gott, ich will jetzt in deiner Gegenwart sein. Ich will deine Gegenwart erleben. Ich glaube daran. Und in der Gegenwart Gottes, in diesem, wenn ich über Gott nachdenke, wächst unser Glaube. Weil wir Gott erleben, weil wir sehen, was er tut, weil wir seine Taten erkennen und nachlesen können, seine Taten, wächst das Ich glaube an Gott, an seine Herrlichkeit, an seine Heiligkeit. Ich glaube daran, an die Versöhnung, die er uns schenkt, geschenkt hat, die ist für dich und für mich. Die ist für dich und für mich, weil er sich hingegeben hat. Hingabe hat nicht zuerst was mit dem zu tun, was wir tun, sondern hat was damit zu tun, was er getan hat. Er hat sich hingegeben. Jetzt sind wir dran. Ich will mein Leben hingeben für Jesus. Aber es ist nur ein kleiner Abglanz. Weil wenn ich mein Leben für Jesus gebe, gebe ich für einen mein Leben. Und er hat sein Leben gegeben für jeden von uns. Das ist ein Riesenopfer. Ich glaube, darüber können wir uns nie, das werden wir nie schaffen, das wirklich in der ganzen Tiefe zu erfassen. Aber wir dürfen ihm dankbar sein, dass es ein Opfer ist, das für uns ist. Wir dürfen ihm dankbar sein, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Was hat er auf sich genommen, damit wir nicht mehr von ihm getrennt sind? Was hat er alles getan, weil er sagt, ich will Gemeinschaft haben? Ich will, dass es wieder so Zeiten und noch bessere gibt wie im Paradies. Damals im Paradies hatten die Gelegenheit, wenn Gott kam, war er da. Ne? Heute haben wir die Gelegenheit, wir dürfen immer zu Gott kommen. In jedem Moment. Heute haben wir die Gelegenheit, Gott anzubeten im Lobpreis, im Worship. Zu Hause oder hier. Heute haben wir die Gelegenheit, im Gottesdienst Gottes Gegenwart zusammen zu feiern. Und er ist hier und es ist genial. Und wir dürfen ihn erleben. Und es ist mir wertvoll und wichtig, jeden Moment, den ich hier bin, mit Gott zu erleben. Wir haben die Gelegenheit, miteinander uns auszutauschen über Gottes Größe. Gott uns zu ermutigen, weil Gott uns Ermutigung schenkt. Uns aufzubauen. Wir haben die Gelegenheit, Gott zu verherrlichen. Wir haben die Gelegenheit, Gottes Wunder zu erleben. Hier, wenn wir für Menschen beten, draußen auf den Straßen, wenn wir für Menschen beten, überall da, wo wir von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Größe erzählen, werden wir sehen, dass Gott sich dazustellt und Wunder tut. Und das alles das aus Gnade. Einfach nur, weil Gott so gnädig zu uns ist. Und weil Gott uns so sehr liebt. Alles das, damit wir ihn ohne Furcht anbeten dürfen. Alles das, damit wir ihn Vater nennen dürfen. Papa. Und doch gibt es diesen Punkt der Ehrfurcht. Das ist nicht Liebe oder Ehrfurcht oder, es ist beides. Wir dürfen Gott lieben, weil er uns geliebt hat, aber wir dürfen ihn achten und ehren. Wir dürfen ihm mit Achtung begegnen. Wir dürfen ihm begegnen und sagen, oh Gott, es ist so genial, was du alles für mich getan hast. Wir dürfen ihm begegnen mit dieser Gewissheit, wir müssen keine Angst vor ihm haben, also keine Furcht haben, aber wir dürfen ihn ehren für alles, was er getan hat. Und wenn wir es schaffen, dass diese Ehrfurcht, diese Achtung, diese Liebe Gottes unseren Alltag durchdringt, dann werden wir erleben, dass das unsere Nachbarschaft beeinflusst, unsere Arbeit beeinflusst. Und wenn wir andere ermutigen, einfach mal so, wenn wir ganz erstaunte Dinge feststellen, die Leute können nicht mit Ermutigung umgehen, kennt ihr das? Müsst ihr mal probieren. Ich habe das mal gemacht in der Firma, ich war ganz frech, habe gesagt, hey, das, was du da machst, ist ein super genialer Job. Einfach klasse, wie du das machst. Der Typ ist hier vom Stuhl runtergefallen. Die Leute, die Menschen draußen können nicht mit Ermutigung umgehen. Und was haben wir? Wir sind von Gott befähigt, andere zu ermutigen. So, just do it. Wo steht's? Tu es einfach. Rausgehen auf die Straße und Menschen ermutigen. Und das ehrt ihn. Das ist das, was Gott möchte, dass er verherrlicht wird. Das ist das, was Gott möchte, dass er groß gemacht wird. Weil er starb nicht nur für dich und für mich, sondern er starb auch für all die, die draußen sind auf der Straße. Was hat er für dich getan? Wo darfst du ihm dankbar sein? Wo ist der Punkt, wo du sagst, Gott, das hätte keiner für mich getan, aber du? Wo ist der Punkt, wo du sagst, Gott, ohne dich wäre ich jetzt nicht hier? Gott, wenn du nicht so einen genialen Plan für mich hättest, who knows? Also ich konnte mir viel vorstellen, bevor ich Gott genauso tief kannte. Bärenfänger spielen in Kanada, in die Wälder gehen, keine Ahnung was. Hey, gibt so viele interessante Dinge, aber ich wollte Gott dienen. Ich wollte, dass er verherrlicht wird. Und ich wollte seinem Plan nachgehen. Kennst du seinen Plan für dich? Bin davon überzeugt, jeder von uns oder die meisten von uns kennen ihren Plan. Aber ich möchte dich ermutigen, geh in die Gegenwart Gottes, geh dahin, suche die Gegenwart Gottes, suche die Nähe zu Gott. Und lass es zu, dass er zu dir redet. Er ist ein großer Gott, ein wunderbarer Gott, er ist ein fantastischer Gott. Und er hat so viel mehr für uns, wie wir uns nicht vorstellen können. Heilung, Rettung, Befreiung, all das sind Worte, Schlagworte, die wir alle so kennen. Was es wirklich heißt, frei zu sein, erleben wir. Das lässt sich nicht in Worte fassen, aber wir erleben es in der Gegenwart Gottes. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Liebe,